Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit Sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute freue ich mich sehr darüber, Dr. Roland Brunzinski zu interviewen. Er ist stellvertretender Direktor des Karl-von-Basedow-Klinikums Saalekreis. Dessen Profilslogan hat mich sehr angesprochen: Herzinfarkte verhindern, gekränkte Seelen stärken und begleiten. Etwas, das meine Kundinnen sehr, sehr oft beschäftigt. Jetzt erst einmal herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Brunzinski.
Ja, vielen Dank. Ich greife es kurz auf, um es den Hörerinnen noch mal etwas deutlicher zu verständigen. Ich bin einerseits somatischer Arzt, Internist, langjährig konventionell kardiologisch tätig gewesen, sowohl als Notarzt, als Arzt auf der Intensivstation, aber auch schwerpunktmäßig im Herzkatheterlabor, bis mich eine neue Liebe ergriff. Und zwar war das Interesse an dem Schicksal der Herzpatienten, das nach einem Herzinfarkt abläuft. Und für uns aus der somatischen Medizin ist das ja eine relativ kurze Perspektive. Wir sehen den Patienten wenige Tage in der Klinik, versorgen ihn mit dem Infarkt, stenden ihn, geben ihm eine anständige Mischung an Medikamenten mit und dann geht er in eine Rehabilitationsklinik. Und wenn es gut läuft, sehen wir den Patienten über lange Zeit nicht mehr.
Genau.
So. Und jetzt habe ich über meine berufsbegleitende Weiterbildung zur Psychotherapie, wenn Sie so wollen, auch einen psychosomatischen Zugang zu diesen Patienten gewonnen. Tatsache ist, die sind in diesem Augenblick nicht nur herzkrank, sondern die haben in der Regel schon über Jahre einen ganzen Berg an Druck, Stress hinter sich. Die haben ein Haus zu bezahlen. Die haben unter Umständen eine unsichere Jobperspektive. Wie geht das mit mir weiter? Die Kinder müssen ausgebildet werden, gegebenenfalls noch zusätzliche finanzielle Mittel aufgebracht werden. Vielleicht knatscht und knietscht es in der Ehe. In der Großfamilie muss ein demenziell erkranktes Mitglied intensiv gepflegt werden. Und all die Faktoren hat man in früheren Jahren nicht berücksichtigt, als nicht krankheitsrelevant. Das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen, aber man kann heute sehr in die Tiefe aufzeigen, dass ein nahender Renteneintritt, dass ein Jobverlust oder chronische Kränkung am Arbeitsplatz, die sogenannte Jobgratifikationskrise, die Johannes Siegers als erster in Deutschland beschrieben hat, dass das biologisch etwas mit mir macht. Also diese Frustration, die ich spüre, geht auch in den Körper hinein, ist hormonell umsetzbar und landet zum Schluss als eine verstärkte, vermehrte chronische Inflammation im Körper.
Absolut, ich kann das nur bestätigen. Das sind viele meiner Kundinnen, gehen nämlich genau mit diesen Themen um. Sie stellen sich den meistens gar nicht. Also ich versuche dann, also wir bauen relativ schnell auch eine Vertrauensbasis auf und versuche dann auch darauf einzuwirken, dass sie sich auch den körperlichen Dingen, das sind meistens die, die ja so sehr offensichtlich sind, dass es einem körperlich irgendwo nicht gut geht, dass sie sich dem stellen und vielleicht auch, also wenn es ganz krass ist, das ist natürlich bei mir jetzt eher eine Handvoll, auch sich therapeutische Unterstützung zu suchen, denn nur damit kommt man ja auch wirklich weiter, denn sie schreiben ja auch in ihrer Infobox: Dennoch bedeutet es für die Betroffenen und ihre Angehörigen oftmals eine um 180 Grad veränderte Perspektive im beruflichen wie auch im privaten Leben. Und das sind ja, also Sie haben gerade ja viele Möglichkeiten genannt. Bei mir geht es natürlich eher immer um den Job. Aber das ist ja so. Also wenn man die Kündigung erhält, egal wie erfahren man ist, egal wie alt man ist, es ist ein existenzieller Eingriff auch in die Persönlichkeit.
Absolut.
Ne? Absolut. Und wie gehen Sie denn da vor? Gibt es da vielleicht etwas, was Sie so sagen können, wie Sie typischerweise auch dann in die, ich würde es ja Zusammenarbeit nennen, aber Sie nennen es sicherlich anders, in die therapeutische Arbeit einsteigen?
Ja, absolut. Es ist therapeutische Arbeit. Und das erste Moment, ich betrachte es jetzt mal aus der Perspektive der Männer, die in der Regel extrem skeptisch sind. Ja. So, was will der mir jetzt erzählen? Ja, genau. Ich hab meinen Job Jahrzehnte gut gemacht und dass die Idioten mich da rausgeworfen haben, selbst schuld. Also da ist am Anfang erstmal überhaupt eine Beziehung herzustellen und für den Patienten eine Akzeptanz, dass er die Situation, die entstanden ist, ob er sie gut findet oder nicht, überhaupt erst einmal akzeptieren lässt, lernt, das sind die Grundlagen, die sein weiteres Leben bestimmen werden. Darf ich ganz kurz einen Moment ausholen, dieses Thema? Ja. Stress ist in der Kardiologie eigentlich viel älter, als die meisten unserer Kolleginnen und Kollegen das so bewusst wahrnehmen. Alan Rosensky, ein New Yorker Kardiologe, hat schon Ende der 80er erste Untersuchungen mit Koronarpatienten gemacht. Und zwar wie? Indem er sie gestresst hat durch ein imitiertes Bewerbungsgespräch. Also da musste sich eine Gruppe von, ich sag mal, potenziellen Arbeitgebern und Interviewern etwas lässig, provokant hinflätzen. Und der Proband wurde relativ harsch bearbeitet, zwischengefragt, unterbrochen. Also so, dass bei dem das Gefühl ankam, boah, den Job kriege ich nicht. So, was denken Sie, wie viel Prozent der durch die Bank herzgefäßerkrankten Patienten haben eine stumme Durchblutungsstörung im Herzmuskel erfahren?
Das letzte habe ich noch nicht verstanden. Wenn Sie es noch einmal wiederholen würden.
Ja, bitte. Also ich mache das immer mit dieser Joker-Frage. 25, 30, 50 oder mehr.
Ja, aber ich hatte nicht verstanden, was die erlebt haben. Also ich habe schon eine Meinung dazu, aber...
Okay, also es sind durch die Bank Patienten mit koronaren Engstellen.
Ja.
Und wie viele dieser Patienten haben unter diesem freien Vorstellungsgespräch, das ist also die Stresssituation, stumme Durchblutungsstörung in der anschließenden nuklearmedizinischen Untersuchung nachgewiesen bekommen?
Ja, also ich vermute mal, also ich sag mal 80-100%.
Da liegen Sie jetzt etwas höher. Wir können leider mit der Tafel nicht spielen, weil wir jetzt im Audio unterwegs sind. Aber tatsächlich ist es über 60%. Ja. Und das muss man sich mal reinhauen, weil das kommt jetzt in doppelter Weise auf uns zu. Sie sind ja unterwegs in dem Thema Ü50 Jobwechsel. Worauf muss ich Acht geben? Und wir haben natürlich in dem Alter Ü50 schon mal einfach biografisch ein höheres Risiko für Stressbelastung, für Cholesterinablagerung, Blutdruckerhöhung, Diabetes. So. Und wenn ich dann noch individuell eine erhöhte Stressempfänglichkeit habe, dann kann mich eine solche Bewerbungssituation tatsächlich auch akut kardiovaskulär ziemlich aus den Angeln heben. Also das, ich sag mal, die mildere Variante wäre, dass ich dann vor dem Auditorium sitze und anfange zu schwitzen, weil mir der Blutdruck einfach geht. So, jetzt ist Ihr Wunsch natürlich nicht die Beschreibung all der möglichen Komplikationen.
Doch. Das ist schon wichtig, denn viele, damals war ja im Grunde Ihr Start auch in das Thema, viele verneinen das Thema ja.
Genau, das ist
richtig. Sie negieren es, schieben es weg. Also Sie können da sehr gerne drüber sprechen, um wirklich aufmerksam darauf zu machen. Also ich kann das nämlich alles total nachvollziehen. Also ich kriege es immer mit, mir ist es Gott sei Dank nicht passiert, aber ich kriege es sehr wohl mit.
Okay, dann gehe ich noch ein ganz Stück tiefer rein. Wir haben vor einigen Jahren in der Region Halle eine sogenannte Kagler-Studie gemacht an 2000 Patienten, haben wir mal geguckt, was wisst ihr so über euer Herz und euren Blutdruck? Und wir haben festgestellt, dass über 80 oder knapp 80% der über 55-jährigen Männer Bluthochdruck hatten. Mhm. Also rund 80% der über 55-Jährigen. Ja,
eine hohe Zahl.
Von denen ein sehr großer Teil gar nichts davon wusste. So, das ist das Interessante dabei. Das heißt, ich bin jetzt, ich sage jetzt mal 55, marschiere recht forsch und mutig in mein neues Lebensabschnittsabenteuer hinein und sage, die Stelle, das ist meine. Mhm. Und weiß im Hintergrund aber noch gar nicht, dass ich ein Hypertoniker bin. Ich weiß nur, dass ich ab und an mal, wenn ich mich aufrege, dann habe ich so furchtbare Kopfschmerzen. Dann nehme ich eine Aspirin, dann habe ich wieder etwas Magenschmerzen. Aber so halt. Von Bluthochdruck weiß ich nicht. Mhm. Also, Regel 1. Ich sollte ab 50 aufwärts, insbesondere wenn ich Mann bin, aber auch als Frau, mindestens mal einen ganz einfachen Gesundheitscheck durchführen lassen. Und dazu gehört in jedem Fall das Wissen um einen erhöhten Blutdruck, der unbedingt behandelt wird. Mhm. So, jetzt der nächste Punkt. Wenn ich in der Situation bin, die natürlich jetzt auch irgendwo wahrscheinlich ist, wenn ich einen Job verloren habe, mir Gedanken mache über die Hypotheken. Ich komme rein in Schlafstörung. Ich komme schlecht in den Schlaf, ich komme schlecht
raus. Haben Sie fast alle. Entschuldigung, ja, aber das haben Sie
genau,
fast alle.
Genau, mhm. genau. Deshalb will ich an der Stelle jetzt nochmal die Facette aufmachen. Was ist Stress? Da wird jetzt immer die Geschichte erzählt von diesem Säbelzahntiger, der uns gegenüber stand und wir mussten schnell weglaufen oder mit dem Säbelzahntiger kämpfen. So weit ist das evolutionsbiologisch richtig. Das ist eine körperliche Reaktion, die in uns ausgelöst wird und die uns in die Lage versetzt, schnell, effektiv zu handeln. Mhm. Jetzt sind wir in der Problemsituation, dass ich aber dem Finanzbeamten überstehe mit einem 24-seitigen Dokument mit Durchschreibeblatt und es mir gar nichts hilft, wenn ich ihn anbrülle.
Genau.
Das Problem wird nur noch größer und ich bin völlig hilflos und ich weiß jetzt gar nicht, wie komme ich aus dieser elenden Situation raus. So, das ACTH wird von der Zirbeldrüse ausgeschüttet, geht runter zur Nebenniere, lässt das Cortisol ansteigen. Adrenalin steigt in so einer banalen Situation, wo ich jetzt nicht kämpfe, sondern äußerlich ruhig bin, geht das Adrenalin um 60% hoch. Blutdruck steigt an, der obere, der untere, die Herzfrequenz steigt an.
Ja.
Wenn ich jetzt noch einer von diesen Glücksvögeln bin, die eine hohe Ärgerbereitschaft haben, die kennen wir alle, also jeder kennt so jemanden in der Verwandtschaft oder Bekannten, wenn ich den erwische, der mir heute Morgen die Vorfahrt genommen hat. Ne?
Ja, genau.
Dann potenziere ich die Kreislaufreaktion nochmal ins Negative. So, und jetzt kommt ein Punkt nochmal drauf. Wenn ich zu der, sagen wir mal, impulsiven Charakterreaktion auch noch in die Gruppe der sogenannten Ruminierer gehöre. Sie kennen das von Kühen. Wenn Sie da beim Spazieren am Sonntagnachmittag vorbeikommen, dann keulen die wieder.
Von den Kühen, und, ja, genau.
Genau, und dann sind die nochmal mit ihrem Frühstück zugange. In der Psychologie sind Ruminierer diejenigen, denen am frühen Morgen am Kreisverkehr die Vorfahrt geschnitten wurde und die sich darüber überhaupt nicht eingekriegt haben und dann aber leider am Abend, wenn sie zu Hause ankommen, wenn ich den Morgen erwische, den Kopf.
Die gar nicht mehr aus diesem Stress rauskommen. Ne?
Der ist dran, genau. Und da sagt man, das sind Ruminierer, die haben eine hohe Ärgerbereitschaft. Und jetzt kommt das Spannende, die bleiben neuronal in dem Muster drin. Mhm. Und das führt, also ich spüre es jetzt gerade selbst, wenn ich anfange.
Ja, ich auch, absolut.
Und dieses anhaltende Erregungsmuster führt zu einer anhaltenden Aktivierung der Stressachse. Führt dann im Ergebnis, ich schlafe schlecht, ich grüble viel, etc. pp. Mhm. Im Hintergrund wird durch diese massiv verlängerte Stressreaktion im Hintergrund die systemische Entzündungsreaktion, die stumme Inflammation ausgelöst.
Ja. Ja.
So, und Wie legte die Bahn sowohl für mentale Stressfolgekrankheiten, also wenn ich jetzt längerfristig um meinen Job bange und ich weiß nicht, wie das weitergeht, dann kann das entweder in ein Burnout oder in eine Depression gehen, und zwar über diese chronische Inflammation oder auf dem anderen Schenkel der körperlichen Empfindlichkeit, Herzkranzgefäßverengung, Herzinfarkt. Für uns aus Seiten der Medizin waren die ersten Daten vor 25 Jahren, als man fand, dass Patienten mit schweren Herzinfarkten und begleitender Depression sehr hohe Interleukinspiegel hatten, also ein sehr stark erhöhtes Zytokin-Entzündungsnetzwerk, konnten wir diese Daten nicht so richtig interpretieren. Mhm. Heute deuten wir sie so, dass dieses aktivierende Entzündungsnetzwerk im Hintergrund eigentlich verantwortlich ist für die Krankheitsgeschehen und dass die individuelle Ansprechbarkeit durch familiäre Vorbelastung etc. pp. Mit darüber entscheidet, ob es in Richtung einer Depression oder eines Herzinfarktes oder sogar beidem geht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Information in zu kurzer Zeit.
Nein, wenn ich das sagen darf. Ich konnte das sehr gut nachvollziehen und das ist ganz wichtig, dass Sie das so deutlich aussprechen. Denn, also wir drehen uns zwar jetzt im Kreis, aber das machen sich einfach viele nicht klar und stehen nicht dazu. Und wie, mit welchem hohen Prozentsatz das eigentlich, also die Wahrscheinlichkeit da ist, dass es einem so geht und man das nicht verneinen darf und was das für eine Reaktion hat. Also ich selber aus einer ganz anderen Konstellation hatte eine tiefe, große Erschöpfungsdepression, die hat mich insgesamt 4 Jahre gekostet. Und also ich weiß, was das bedeutet, Dinge zu negieren. Wobei, das sind alles ja typische Muster und so weiter. Das will ich auch gar nicht diskutieren jetzt hier. Darum geht's auch gar nicht. Mhm. Aber ich meine nur, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und dieses Verschieben der Themen, das ist wirklich ein großes Problem. Und ich finde das gut, dass Sie das so deutlich auch aussprechen, dass das jeder mal für sich wahrnimmt und auch überlegt, wo steht er denn? Denn eins ist ja bei diesen Dingen auch wichtig. Also mir haben Sie immer gesagt, sei froh, dass du die Depression hattest und keine körperliche Auswirkung. Die körperliche Auswirkung natürlich, die sieht man meistens von außen und dann weiß man, oh, derjenige ist vielleicht jetzt wieder gesund. Ja, aber bei einer psychischen Erkrankung ist das natürlich immer anders und meistens auch länger. Aber bei einer Herzerkrankung, denke ich, ist es ja auch sehr wichtig, weil da kann es direkt zum Tod führen, um es mal auf den Punkt zu bringen, finde ich. Das ist bei der Depression klar, das kann auch so weit führen, je nachdem, wie lang und intensiv das alles ist, das wissen wir ja auch. Aber im Grunde hat man da immer die Chance, wieder rauszukommen. Und bei der Herzerkrankung ist es natürlich nochmal was anderes. Ich finde das total super, dass Sie das so intensiv machen. Also ich finde die Folge hier, ich freue mich total darüber, dass Sie das alles erzählen und dass das auch so deutlich ankommt. So, jetzt habe ich Ihnen eine ganze Menge erzählt und bin Ihnen da ins Wort gefallen. Vielleicht sagen Sie nochmal weiter.
Dann will ich noch zwei Punkte anbringen, die vielleicht das Ganze nochmal in einen übergeordneten Zusammenhang rücken. Mhm. Schon Ende der 70er haben sich Anthropologen auf eine Art und Weise mit unseren Verwandten beschäftigt, wie man das heute wahrscheinlich nicht mehr dürfte. Die haben unter anderem Bonobo-Affen im Käfig in Familiensettings beobachtet und hatten die primäre Idee, die wollten die Arteriosklerose-Rate unter zunehmender Cholesterinzufütterung untersuchen. So. Und dann hatte man aber die Idee, wir setzen da mal ein zweites Leittier mit in das Gehege rein. Und Sie können ahnen, was passiert. Das ist das Modell der sozialen Unsicherheit des Leittiers, aber auch die nachgeordneten Tiere wissen nicht, was passiert hier mit uns? Die nachgeordneten Tiere hatten es im Experiment relativ schnell klar, wenn ich mich ducke, passiert mir hier relativ wenig. Mhm. Aber das exponierte und provozierte Tier hatte ein Riesenproblem, Riesenblutdruckanstiege und leider in diesem Experiment später durch Obduktion untersucht eine signifikant höhere Arteriosklerose-Rate als alle anderen Tiere in der Population. Mhm. Die Gefäße wurden untersucht, die Gefäßwände waren schwerst verdickt und erweitert.
Das arme Tier.
Ja, das arme Tier auf jeden Fall. Also ich denke, heute wären diese Versuche gar nicht mehr zulässig in der Form.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, genau. Ja, aber umgekehrt, was wir daraus gelernt haben, dass soziale Unsicherheit, wir wissen das also schon über 45 Jahre, auf der körperlichen Ebene zu massiven Entzündungsreaktionen mit Ausbildung von messbarer Arteriosklerose führt. Mhm. Und das ist für mich, ich sage das immer wieder so deutlich, das ist der schiere Wahnsinn. Und wir haben eigentlich in der Medizin noch keine rechten Konsequenzen gezogen. Mhm. Ich mache es jetzt ganz schnell. Ich erzähle Ihnen noch eine Hasengeschichte.
Okay.
Um die gleiche Zeit war ein anderer großer Forscher. Das eine war Jay Kaplan und Robert Neer war ähnlich unterwegs. Der hat keine Primaten untersucht, sondern der hatte die Arteriosklerose-Entstehung unter Cholesterin an Häschen untersucht.
Okay.
Die Experimente liefen wie erwartet. Die stärker mit Cholesterin zugefütterten Hasen entwickelten mehr Arteriosklerose. Bis auf eine Ausnahmegruppe, bei der man überrascht war und gesagt, was ist hier los? Die haben signifikant weniger Arteriosklerose. Was ist los? Und dann hat man das Futter wieder überprüft und hat die Fütterungsmodalitäten, die Zeiten und. Bis man rausbekam, dass eine jüngere, kleinwüchsige Postdoc-Studentin abends die Käfige versorgt hat und auch die Fütterung vorgenommen hat. Da sie sehr klein war, hat sie sich immer um die unteren Käfige bevorzugt gekümmert und hat die Häschen rausgenommen und hat mit denen gekuschelt und hat denen einfach, ich sag mal, Liebe zukommen lassen. Und die haben allgemeines Wohlgefühl wahrgenommen, während die oben in den Käfigen, die haben ihr Futter bekommen. So.
Ah.
Ja? Was sagt die Geschichte? Das war etwas, was damals noch völlig neu ist, aber als Nebenergebnis quasi untergegangen ist, weil man eigentlich nach der Arteriosklerose geguckt hat. Gute soziale Gemeinschaft, soziale Unterstützung, Fürsorge kann also Krankheits- und Entzündungsprozesse unterbrechen. Das ist etwas, was wir im Volksmund schon lange wissen, aber es ist auch durch harte Wissenschaft belegbar.
Ja, wunderbar, die Geschichte. Also ich finde, sie ist sehr eingängig und das ist auch klar. Also wir wissen es eigentlich mittlerweile alle, dass das Miteinander, das fürsorgliche Miteinander sehr, sehr helfen kann und unterstützen kann, auch bei der Regeneration, bei der Wiedergesundung. Und ich finde, das haben Sie jetzt toll erzählt. Das ist eine wirklich gute Geschichte und ich hoffe, dass das sehr, sehr gut ankommt. Vielleicht können wir dann jetzt auch auf das Thema gehen, was empfehlen Sie denn zur Fürsorge, also wie kann ich dem vorbeugen, genau?
Ja, also wir erleben das bei unseren Patienten, die in stationärer Behandlung sind, dass die oftmals zu dem Schluss kommen, okay, mein Job hat eine Menge dazu beigetragen, dass ich in diese Situation komme. Ich möchte nicht mehr in diese Arbeit zurück. Zum einen haben wir die Möglichkeit, mithilfe unserer Sozialarbeiterin Vermittlung in soziale Rehabilitationswerke und, ich sag mal, Berufserprobungseinrichtungen zu vermitteln, sodass der Patient erstmal auch andere Berufsbilder antippen kann und sich fragen kann, macht das in meinem Alter Sinn, nochmal eine andere Ausbildung anzufangen? Das ist das eine. Das ist, wenn man so will, der weitere Weg zur Fundierung einer Entscheidung. Wenn der Betreffende aber schon eine Entscheidung hat und sagt, dann und dann und dann habe ich das nächste Gespräch, sei es zum Beispiel ein BEM-Gespräch, berufliche Wiedereingliederung in den Betrieb und er hat bestimmte Vorstellungen zur Veränderung seines Arbeitsmusters, dann üben wir dieses Gespräch.
Sehr gut, genau.
Weil wir eben wissen, dass in der Situation ein so hoher Stresslevel entsteht, dass möglicherweise die Hälfte der Botschaften wieder vergessen ist.
Ja, das eine ist, vergessen ist, aber auch die alten Muster nicht unbedingt wieder aufleben, beziehungsweise wenn sie aufleben, also das, man hat die ja mal erarbeitet, da gab es ja Gründe für, aber sie dann in den Griff zu bekommen, das denke ich, das ist wichtig, dabei zu begleiten, zu erkennen, was mache ich, was ist mein Anteil daran und wie kann ich meinen Anteil verändern.
Richtig. Und das ist einmal ein schwieriger kognitiver Prozess, das durch Spiegelung aus der Gruppe erstmal zu registrieren, dann zu akzeptieren und dann dieses Muster, das ja auch im Körper drin sitzt, in den Körperhaltung, Schritt für Schritt zu überarbeiten. Und wie gesagt, dieses Problem sehen wir genauso und deshalb setzen wir da sehr praktisch an. Ein zweiter Punkt ist, sich gut vorzubereiten und grundsätzlich Entspannung zu lernen. Also
ja, zu lernen, glaube ich. Das ist der wichtige, ganz klitzekleine Zusatz. Ja. Weil ne, viele sagen dann, ja, nee, klar, mache ich auch so ein bisschen Dings da, bla bla blub. Das ist aber nicht meins. Ja, aber es wirklich richtig zu erlernen und es auch wert zu schätzen, denke ich mal. Ne?
Also, so doof das klingt, die Entspannungsreaktion ist genauso wie die Stressreaktion eine physiologische, biologische, körperliche Reaktion, die eigentlich jeder beherrscht. So, aber wir sind in der Regel durch Social Media, durch Lärm, durch Termindruck so sympathisch aktiviert, also Sympathikusnerv überlastet, dass diese natürliche Entspannungsreaktion kaum noch zum Tragen kommen. Und deshalb erscheint uns das fast unmöglich. Also für viele Patienten kommt immer wieder der Bericht, na, ich halte das gar nicht aus, wenn das so ruhig ist. Also das macht mich nervös, das macht mich wahnsinnig. Also da muss ich irgendwas machen, da muss ich ein Programm machen. Zu Hause mit den Kindern, Ausflug oder so, aber nicht in Ruhe mit sich selbst konfrontiert sein, weil das wäre das Äußerste. Das ist nicht mehr eingeübt. So, insofern ist das tatsächlich auch auf Seiten der Akzeptanz des Patienten, dass dieses Nichtstun und ruhig werden erstmal der allererste Schritt ist. Und das muss wertgeschätzt werden. Man kann mit unterschiedlichsten Techniken, Atem, Meditation, Körperreisen, Fantasiereisen, autogenem Training, PMR, ich persönlich nutze seit vielen Jahren einfach sehr gerne das autogene Training. Ich finde es sehr praktisch, habe es mittlerweile gut verinnerlicht. Und man kann sich aus sehr, sehr vielen akuten Belastungssituationen gut abfangen. Man kann nicht alles abfangen, man kann auch nicht die Welt wegzaubern. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich eine Entspannungstechnik beherrsche, ob ich vor einem Testgespräch, vor einem Bewerbungsgespräch runterfahren kann und selbstkontrolliert reguliere oder ob ich schon mit schweißnassen Händen die Tatzen auf den Tisch lege und alle anderen dann im Raum sehen. Oh, der hat aber ganz feuchte Hände.
Genau, also wirklich, also das, weil es gibt ja so viele Menschen, Mentaltrainer oder was auch immer, die da alle rumlaufen und die dann erzählen, was man alles, was als für Übungen gibt und wunderbar und dann machen wir das und dann könnt ihr das. Nee, so leicht ist es eben nicht.
Also es ist nicht mit einer Übung getan. Ich sage ganz bewusst, also ich gehe persönlich mit dem Patienten einen Reigen verschiedener Übungen durch. Sehr einfache Atemtechnik. Der Wohlfühlort, wo fühle ich mich besonders wohl, in meinem Garten, am Bach, am See, wo auch immer, verbinde es mit dem autogenen Training, manche nehmen lieber das PMR, andere lieben das Qigong. Das muss jeder für sich rausbekommen, aber danach setzt ein Übungsprozess ein, der über Wochen, manchmal sogar über Monate gehen kann. Bei denen, die sich ganz schwer tun, darf man aber auch beruhigen. Spätestens nach einem halben Jahr ist es drin. Es ist zum Schluss ja eine aufwendige psychomotorische Tätigkeit. Es ist ja nicht, ja, oder es ist ja nicht nichts.
Absolut. Man muss ja ganz oft auch gegen Widerstände ankämpfen. Also das war vielleicht mal verpönt, sowas zu tun. Ne? Das kann ja sein. Und Deshalb ist es auf jeden Fall ein längerer Prozess. Mhm. Okay, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was Sie da ergänzen können?
Unbedingt. Wichtig ist, sich mit dem Thema seines Herzens auseinanderzusetzen. Ich habe ja so ein bisschen als Spruch auf meine LinkedIn-Seite geschrieben, die Wahrheit sieht man nur mit dem Herzen gut. Das ist der Spruch vom kleinen Prinzen. Mhm. Und das haben viele Menschen verloren, den Kontakt, den Zugang zu sich, sondern sie sind sehr stark kognitiv, rational unterwegs. Mhm. Und wenn man sie fragt, aber wenn sie doch jetzt schon so in einer schwierigen Situation sind, dass sie ihre alte Tätigkeit voraussichtlich nicht mehr ausüben können, was würde sie denn beseelen? Was würden Sie denn von sich aus wirklich gerne machen? Dann ist immer die erschütternde Feststellung, weiß ich nicht.
Ja.
Ich kann nicht sehen. Also das dauert, es ist ein langer Prozess, zu sich zu finden. Also Menschen sollten nicht nach dem Infarkt oder nach einer anderen Belastung aufstehen und als Held morgen die Welt in eine andere Richtung drängen, sondern Tatsache, das braucht, wie Sie es auch auf Ihre Situation beschrieben haben, es braucht Zeit, sich zu finden und die Idee zu bekommen, was passt zu mir. Und mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht die Eigenschaften, mit denen man vorher erfolgreich beruflich reüssiert hat. Wahrscheinlich nicht.
Ja, oder zumindest eine Kombination, denn das sind ja schon Dinge dabei gewesen, die einem geholfen haben. Aber nicht zu denken, dass plötzlich so ein Wunsch-Wunderland entsteht. Oh, ich darf mir jetzt wünschen, was ich machen darf. Es geht schon darum, zu sich zu finden und das herauszufinden, was man kann. Aber das heißt ja auch, dass das Umfeld sich verändern muss. Dass man, wie Sie das vorhin auch gesagt haben, vielleicht eine neue Ausbildung machen muss. Also das heißt, das ist alles mit Zeit verbunden und das ist nicht so, dass man es im nächsten Monat oder halben Jahr macht oder so. Und auch das muss man ja für sich erstmal annehmen. Weil viele kommen, ja, das dein Traumjob, dein Blablablub. Also da stehe ich ja so gar nicht hinter, sondern dann bitte realistisch da dran gehen. Und das heißt schon wieder über Hürden gehen, mit sich ins Reine kommen. Und das ist einfach eine Zeit.
Mhm. Absolut. Also ich beschreibe das den Patienten wirklich sehr bewusst und ernst und freundlich gemeint. Sie stehen davor, das Projekt für ihre nächste Lebenshälfte zu entwerfen. Und da geht es jetzt nicht darum, noch eine Tablette mehr oder weniger zu machen oder etwas mehr spazieren zu gehen wegen der Symptomatik, sondern es geht darum, sich konzeptionell in seinem Leben, wie will ich leben, wie kann ich leben, wie möchte ich leben, das neu auszuarbeiten. Und das ist nicht mit einem Federstrich erledigt.
Aber es lohnt sich.
Aber es lohnt sich.
Aber es lohnt sich und wirklich die richtigen Menschen an seiner Seite zu haben. Natürlich die Familie, wobei die Familie auch oft überfordert ist. Ne? Ja, genau. Auch oft überfordert ist. Auch das ist wichtig, sie mit einzubeziehen. Aber zum Beispiel sie jetzt als Arzt, als Therapeut dazu an der Seite zu haben, sich das zuzugestehen, sich die Hilfe zu holen und das wirklich umzusetzen. Das ist ein Prozess.
Genau. Richtig. Also die Vorstellung, dass die Angehörigen könnten, die größte Hilfe gewährleisten können, das ist natürlich eine sehr schöne Vorstellung. Aber wenn man sich umgekehrt vorstellt, dass Ehepartner mehrfach mitbekommen haben, wie der andere Ehepartner reanimiert wurde oder von einem internen Defibrillator geschockt wurde, dann ist da natürlich auch eine große Ambivalenz und dann sind zwei wechselseitig in Angst und Sorge. Also das ist. Und umgekehrt kann das natürlich auch eine Überforderung für den einen sein, der den Infarkt nicht erlitten hat, immer den Taffen zu geben. Wir packen das schon, das wird schon. Auch der braucht mal eine Phase, wo er mal sich entlasten kann.
Ja, absolut, genau. Weil das ist wirklich so vielschichtig, das Thema. Absolut. Also ich finde es ja alles mega spannend, was wir heute besprochen haben. Vielen Dank dafür. Was halten Sie denn davon, wenn wir das jedenfalls für heute mal so zum Ende bringen? Vielleicht haben Sie ein Abschlusswort.
Ja, ein Abschlusswort wäre mir sehr lieb. So sinngemäß von Karl Valentin. Draußen regnet's und ich singe dazu. Denn wenn ich nicht singe, regnet es auf. Und das sind eigentlich die Gedanken, mit denen ich versuche, Menschen aus dieser, wie soll man sagen, so dieser Verbitterung ein Stück herauszuholen, dass ich sage, egal wie es ist so, aber versuchen Sie erstmal an Ihrer ersten Stelle von sich aus etwas an Veränderungen zu machen. Und dann hätte ich noch einen zweiten,
der ja, sehr gerne.
Soziale Ader appelliert. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das haben wir oft verwechselt oder vergessen, dass unser soziales Netzwerk für uns nicht nur im Krankheitsprozess, sondern auch außerhalb von Krankheit eigentlich mit das Wichtigste, das Stützendste, das Schönste und das Lebenswerteste und Wichtigste ist.
Mhm. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Also beide Abschlussworte, wenn wir das mal so sagen dürfen, sind wirklich perfekt und bringen das alles super auf den Punkt. Ja, ganz herzlichen Dank. Und dann würde ich wirklich sagen, wir sind schon am Ende. Also für mich
schade,
schon. Ich glaube, wir haben eine lange Zeit gebaut, aber das ist mega. Ich glaube, wir haben da jetzt was richtig Tolles zustande gebracht. Ja, und auch vielen Dank natürlich auch an unsere ZuhörerInnen, dass sie uns folgen. Herzlichen Dank nochmal, lieber Herr Dr. Pozinski, für diesen Einblick in Ihren Alltag, in Ihre Mission. Das war wirklich ein super spannendes und wichtiges Gespräch.
Mir hat Spaß gemacht. Mir liegt es auch wirklich, wirklich sehr am Herzen. Und vielleicht ergibt sich nochmal zu späterer Zeit eine neue Möglichkeit.
Ja, klar, total. Also sehr gerne. Das war wirklich toll. Und ja, dann mache ich jetzt den Abspann. Liebe ZuhörerInnen, wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn, wenn nicht schon geschehen. In den Shownotes verlinke ich natürlich zum Profil von Herrn Dr. Pozinski. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement, sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich natürlich ebenfalls in den Shownotes, wie immer. Also, bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+.